بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Im Namen Allahs ist alle Barmherzigen zum Herzigen. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, heute fangen wir mit Tafsir an. Wir sind bei der Sura 100 angelangt, Suratul Adiyat, übersetzt die Rennenden. Ich lese wie gewohnt erst einmal die Übersetzung der Sura in deutscher Sprache vor und danach beschäftigen wir uns mit der Bedeutung der Ayat. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, bei den schnaubend Rennenden, den mit ihren Hufen Funken Schlagenden, den am Morgen Angreifenden, die darin Staub aufwirbeln, die dann mitten in die Ansammlung eindringen. Der Mensch ist seinem Herrn gegenüber wahrlich undankbar. Und er selbst ist darüber wahrlich Zeuge. Und er ist in seiner Liebe zum eigenen Besten wahrlich heftig. Weiß er denn nicht, wenn durchwühlt wird, was in den Gräbern ist, und herausgeholt wird, was in den Brüsten ist? Ihr Herr wird an jenem Tag ihrer wahrlich kundig sein. Diese Sura, liebe Geschwister, besteht aus 11 Ayat und ist eine, nach manchen Ulama, eine mekkanische Sura und nach manchen eine medinensische Sura. Das bedeutet, also manche Gelehrte sagen, die Sura ist noch vor der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert, herabgesandt worden. Manche sagen, erst nach der Herabsendung aufgrund des Inhaltes. Also ihr werdet gleich sehen, dass aufgrund des Inhaltes, warum manche Gelehrte gesagt haben, dass die Sura medinensisch ist. Zusammengefasst, Allah sagt, im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, bei den schnaubend Rennenden. Auf Arabisch, Al-Adiyat, kommt vom Wort Ada Ya'du. Und Ya'du bedeutet einfach schnell laufen oder rennen, wie es in diesem Fall übersetzt worden ist. Und der Plural oder Adi ist jemand, der rennt. Und Adiyat sind eben die, oder Adiyah ist die Rennende. Und Adiyat ist der ganz normale, bekannte weibliche Plural im Arabischen und bedeutet eben dann die Rennenden. Und das Wow vor diesem Wort, Wa, das heißt Wal Adiyat, das Wa im Arabischen bedeutet entweder und, aber in diesem Fall bedeutet es nicht und, sondern es bedeutet bei. Das heißt, Allah schwört. Wenn man sagt Wa, wie man immer sagt Wallahi, dann schwört man bei Allah. Und Allah subhanahu wa ta'ala schwört hier bei den Rennenden. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat das Recht zu schwören bei allem, was er will, subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal darf und macht es auch, dass er schwört bei seinen Geschöpfen, wie in dieser Sura. Das ist ein Geschöpf, das er erschaffen hat, die schnell rennenden, was das ist, werden wir gleich sehen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat auch das Recht, bei sich selbst zu schwören. Das macht er auch im Koran, subhanahu wa ta'ala, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, sinngemäß, er schwört bei der Seele und wer sie gemacht hat oder wer sie aufrecht gemacht hat. Und Allah schwört auch bei sich, und er ist selbst derjenige, der das gemacht hat. Und er, subhanahu wa ta'ala, schwört auch bei sich selbst in einer anderen Sura, in einer anderen Aya, anderer Sura. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Das heißt, nein, bei deinem Herrn, da haben wir auch wieder den Schwur, bei deinem Herrn, sie glauben nicht eher, bis sie dich zum Richter in allen Angelegenheiten machen, die dir zugetragen werden, sinngemäß diese Aya. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala schwört bei sich, er schwört auch bei seinen Geschöpfen. Im Gegensatz dazu der Mensch. Jeder Mensch und Djinn und die Engel und wer auch immer schwört, jeder der schwört, darf nur bei Allah subhanahu wa ta'ala schwören oder bei einer Eigenschaft seiner Eigenschaften. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer schwört, der soll bei Allah schwören oder ruhig sein. Und er sagte, wer bei jemandem anderes schwört, außer bei Allah, der hat Schirk begangen. Das heißt, er hat Götzendienerei oder Polytheismus begangen. Warum? Weil was bedeutet denn Schirk? Schirk bedeutet ja Teilhaberei. Das heißt, du machst Allah subhanahu wa ta'ala zu einem Teilhaber in einer Sache, die ihm eigentlich ganz alleine zusteht. Und er hat verboten, dass du bei jemandem anderes schwörst, außer bei Allah. Und deswegen, wenn du denn jetzt bei jemand anderes schwörst, außer bei Allah, dann hast du Allah zu einem Teilhaber gemacht, was das Schwören angeht. Und das ist eine Form des Schirk, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Insofern darf man weder schwören bei seinen Vorvätern, wie manche Leute es gemacht haben. Noch darf man schwören, was heute auch verbreitet ist bei manchen Leuten, dass sie beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam schwören. Auch das ist gemäß der richtigeren Ansicht nicht erlaubt. Und schwören darf man nur bei Allah subhanahu wa ta'ala oder bei einer seiner Eigenschaften. Das heißt, wenn ich schwöre bei den Worten Allahs oder ich schwöre bei der Barmherzigkeit Allahs oder ich schwöre bei der Allmacht Allahs, all dies sind, das ist alles erlaubt, weil man bei einer Eigenschaft Allahs ebenfalls schwören darf. Allah sagt, bei den schnaubend Rennenden. Schnaubend ist ein Geräusch, das dieses Geschöpf macht, wenn es rennt. Und gemäß der richtigeren Ansicht bezieht es sich hier auf die Pferde. Und zwar geht es um Pferde, die, wenn sie sehr schnell rennen, machen sie ein bestimmtes Geräusch. Dieses Geräusch ist nicht das bekannte Wiehern, das man von den Pferden kennt, sondern gemeint ist das Atemgeräusch, das Geräusch, das sie durch das Atmen von sich geben, wenn sie sich schnell auf den Weg machen. Und dieses Geräusch nennt man auf Arabisch eben Ad-Dabh. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Wal-Adiyati Dabha, bei den schnaubend Rennenden. Und Allah subhanahu wa ta'ala schwört hier bei den Pferden, weil die Pferde sind eine der gewaltigsten Geschöpfen Allah subhanahu wa ta'ala, von denen die Menschen großen Nutzen ziehen, besonders in der Zeit damals. Und wir natürlich heutzutage empfinden diese Ni'ma von Allah azza wa jal nicht mehr als so etwas ganz Besonderes, weil wir wenig damit direkt zu tun haben. Aber wenn ihr euch bewusst macht, dass die Menschen damals von den Pferden abhängig gewesen sind, in verschiedenen Situationen, unter anderem eines der zentralen Themen dieser Sura ist zweifellos der Kampf für Allah subhanahu wa ta'ala, in denen Pferde zum Einsatz gebracht werden. Deswegen sind Pferde eine Ni'ma von Allah subhanahu wa ta'ala und sie werden auch vielfältig eingesetzt. Sie werden nicht nur eingesetzt für den Kampf, wie es wir gerade eben das gesehen haben, sondern ebenfalls auch zum Verreisen, zum Tragen deiner Sachen und auch zum Essen. Auch Pferde kann man essen und Pferde sind auch ein großes Kapital, in das man investieren kann. Und Pferde werden auch gekauft und verkauft. Mit Pferde werden sogar Pferderennen gemacht und vieles andere. Pferde sind ein Geschöpf, wenn man sich dieses Tier an sich anschaut, wird einem bewusst, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Geschöpfe perfekt gemacht hat, wie er es wollte, subhanahu wa ta'ala. Genauso wie bei deinem Gesicht kein Auge zu hoch versetzt ist über das andere und genauso wie du nicht aus Versehen, mal nur einen Arm bekommst statt zwei oder mal drei statt zwei, genauso diese Tiere, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man diese Tiere verinnerlicht, also ich meine, wenn man diese Tiere genauestens betrachtet und sich über Gedanken macht, über die Schöpfung Allahs, und sei es auch nur dein Finger, wie Allah subhanahu wa ta'ala ihn geformt hat, dann wird dir klar, dass dahinter jemand steckt, der ausgezeichnet ist in jeglicher Hinsicht und besonders, wenn es darum geht, etwas zu erschöpfen, etwas zu formen. Und deswegen Allah subhanahu wa ta'ala hat sich auch beschrieben als einer seiner Namens, Al-Musawwir. Al-Musawwir ist derjenige, der Form gibt, der gestaltet, der etwas formt. Und auch nicht nur die Pferde, bei denen hat Allah, die Allah also erwähnt hat im Koran, sondern auch als eine gewaltige Schöpfung Allahs ist im Koran erwähnt worden die Kamele. Allah sagte, أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Schauen Sie denn nicht auf die Kamele, wie sie erschaffen worden sind. Wenn du dir dieses Geschöpf anschaust, dann wird dir klar, dass dieses Geschöpf ein Geschöpf ist erst einmal, das heißt, jemand muss es erschaffen haben und dass derjenige, der es erschaffen hat, unglaubliches Wissen haben muss, um so etwas zu gestalten und so etwas zu formen und so etwas zu erschaffen. Allah Azza wa Jalla schwört also bei den schnaubend Rennenden, die gemäß der richtigen Ansicht, wie bereits erwähnt, sind damit die Pferde gemeint. Und das ist auch, was die meisten Gelehrten des Tafsir gesagt haben, unter ihnen Imam al-Tabari rahimahullah ta'ala und auch noch vorher Qatada und später al-Shawkani, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen barmherzig sein. Und die zweite Ansicht, wie ich darauf hingewiesen habe, ist auf Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala zurückzuführen, unter anderem, dass er gesagt hat, dass damit die Kamele gemeint sind. Und manchen Überlieferungen heißt es, weil sie das ein Hinweis darauf ist, dass sie hier beschrieben werden, wie sie von Arafa nach Muzdalifa ziehen und wie sie dann von Muzdalifa nach Mina ziehen. Aber richtiger ist das Erste, weil das entspricht auch den Eigenschaften, dass sie schnaubend sind und so weiter und so fort. Ansonsten, wenn man sich jeder, der bei der Hajj war und von Muzdalifa nach Mina gegangen ist, weiß, oder von Arafat nach Muzdalifa gegangen ist, dass man da sich nicht beeilt und nicht schnell durch die Wüste rennt, auch nicht damals, wallahu a'lam. Allah Azzawajal sagte also, bei den schnaubend Rennenden, den mit ihren Hufen Funken schlagenden. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا. Das arabische Wort Fa weist auf eine gewisse Reihenfolge hin. Das heißt also, was wir jetzt sehen werden, die nächsten vier Ayat beginnen alle mit dem Buchstaben Fa. Und Fa bedeutet in diesem Fall so viel wie und danach. Und danach kommt das und danach kommt das. Das heißt, es wird eine zeitliche Abfolge definiert. Das heißt, Allah schwört, bei den mit ihren Hufen Funken schlagenden. Das sind immer noch die gleichen. Das sind immer noch die Pferde, die Allah subhanahu wa ta'ala hier beschreibt. Die, liebe Geschwister, bei Nacht mit großer Geschwindigkeit durch die Wüste rennen und dabei mit ihren Hufen auf den Steinen schlagen, sodass dadurch Funken entstehen. Und jeder von euch weiß zum Beispiel, wenn er Feuersteine hat, auch auf Arabisch Qaddah, da kommt das Wort her, von Muriati Qaddaha. Wenn man solche Feuersteine hat, und sie sind meistens so weiß, so kenne ich sie, wenn man sie einander schlägt, dann entstehen so Funken. Und genauso natürlich, wenn man wenn diese Hufen von den Pferden mit großer Geschwindigkeit oder mit starker Kraft an die Steine in der Wüste, denn die Wüsten sind manchmal Sandwüsten, es gibt aber auch Steinwüsten, wenn sie durch die Wüste rennen, dann entstehen diese Funken, weil sie eben für Allah subhanahu wa ta'ala in den Krieg ziehen. Ja, und dass diese Pferde ist gemeint und sich eine riesige Menge Pferde vorstellt, die alle mit hoher Geschwindigkeit durch die Wüste rennen und alle schlagen mit ihren Hufen auf diese Steine, dann entstehen diese Funken und diese werden in dieser Aya beschrieben von Allah subhanahu wa ta'ala. Den mit ihren Hufen Funken schlagenden. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, den am Morgen Angreifenden. Den am Morgen Angreifenden. Es war üblich, gang und gäbe, dass man, wenn man angegriffen hat, wann wird wohl die sinnvollste Zeit sein, anzugreifen? Das ist der Morgen. Weil den Abend können wir ausschließen, weil abends niemand gekämpft hat. Abends haben die Kämpfe immer aufgehört, weil man nichts gesehen hat. Und tagsüber, wann ist da der sinnvollste Zeitpunkt? Natürlich auch wieder der Morgen, weil am Morgen man seinen Feind überrascht. Gerade der Feind, der nicht damit gerechnet hat, dass er angegriffen wird, der wird morgens überrascht, aus seinem Bett rausgeschmissen und plötzlich steht der Feind vor der Haustür. Und deswegen beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala hier den Angriff von Angreifern, die auf ihren Pferden reiten und sich auf ihren Feind stürzen, früh in den frühen Morgenstunden. Und das ist auch das, wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam vorgegangen ist, sinnvollerweise. Und deswegen, als er sagte, den am Morgen Angreifenden, gemeint ist nicht, dass sie immer nur morgens angegriffen haben, aber meistens war dies ebenso der Fall. Das Wort, arabische Wort, habe ich vorhin, gleich unterschlagen, aber als Hinweis, Wara bedeutet eben zünden oder schlagen, und deswegen daher kommt das Wort Falmuriyati Qadha, und die Aya, wo wir uns jetzt gerade befinden, Falmurirati Subha, Murirat kommt vom arabischen Wort Arara, Arara bedeutet angreifen, und Murirat sind diejenigen weiblichen Wesen, die angreifen, und gemeint sind hier die Pferde, und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Und diese Murirat al-Subha, al-Subha ist der Morgen. Deswegen nennen wir unser Gebet Salat al-Subha, weil es morgens stattfindet. Es gibt auch andere Namen, es gibt auch Salat al-Ghadah, ist auch einer der Namen, oder Salat al-Fajr, wird es auch das erste Gebet am Morgen genannt. All diese Namen, die in der Sunna authentisch überliefert worden sind. Wie dem auch sei, Allah sagt, den am Morgen Angreifenden, und wir könnten besser vielleicht übersetzen, indem wir sagen, die dann am Morgen angreifen. Weil wir gesagt haben, das Wort Fa im Arabischen weist auf eine zeitliche Reihenfolge hin. Und so sehen wir, dass niemand, es gibt keine Übersetzung des Koran, die perfekt ist. Und es gibt keine Übersetzung des Koran, die eindeutig besser ist als alle anderen. Sondern jede Übersetzung hat seine Vorteile gegenüber anderen Übersetzungen. Und die Kunst ist es, am möglichst nahe an den koranischen Text ranzukommen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte dann, auf Arabisch heißt es, فَأَثَرْنَا بِهِ نَقْعَى. Auf Deutsch übersetzt, die darin Staub aufwirbeln. Das arabische Wort فَأَثَرْنَا, das Fa haben wir gesagt, lassen wir weg. Das Wort أَثَرْنَا ist der weibliche Plural der Vergangenheitsform von ثَارَ, يُثِيرُ oder أَثَارَ. Das heißt eben so viel wie hier übersetzt worden ist, aufwirbeln. Und da kommt übrigens auch das arabische Wort Thawra her. Thawra bedeutet Aufwallung oder Revolution oder ähnliches. Ja. Das heißt, man macht irgendwas hier durcheinander, von unten nach oben und verändert sich die ganze Situation. Und das ist hier mit Aufwirbeln, dem arabischen Wort Athara, übersetzt oder wiedergegeben worden. Das heißt, diese, beschrieben werden immer noch diese angreifenden Pferde, die Feinde, auf die Feinde zugehen, dass sie darin, gemeint ist, am Ort des Geschehens, das heißt dort, wo die Feinde sind, ankommen und durch ihre Hufen auf den Boden schlagen und dadurch den Sand in die Luft wirbeln und den Staub in die Luft wirbeln. Das hat natürlich einen Vorteil, und zwar, dass die Sicht beeinträchtigt wird von dem Gegner und er dadurch einfacher geschlagen und besiegt werden kann. An-Naqa' ist eben auf Arabisch At-Turabe, beziehungsweise auf Deutsch übersetzt, der Staub. Danach sagt Allah subhanahu wa ta'ala, die dann mitten in die Ansammlung eindringen. فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا. Das heißt, die dann mitten in die Ansammlung, gemeint ist die Ansammlung der Feinde. Wie Qatada rahimahullah ta'ala das es interpretiert hat. Das heißt, Jam' bedeutet auf Arabisch Jumu' und das sind gemeint die Gemeinschaften. Gemeint die Gemeinschaften, die Ansammlungen der Feinde, das heißt die Armeen, die Kompanien, die einem gegenüberstehen. Darin dringen dann die Pferde mittendrin ein, mit ihren Reitern oben drüber, weil es heißt, فَوَسَطُنَا بِهِ جَمْعَ. Das heißt, die dann dort, wo sich die Feinde befinden, sich unter sie mischen und dann beginnt eben der Kampf. Wallahu a'lam, das ist die Bedeutung von diesen Ayat. Und die Reihenfolge, auf die wir hingewiesen haben, wir haben gesagt, es gibt viermal das Wort fa, fa'athar, fa'al-muriyati qadha, fa'al-mughirati subha, fa'atharna bihi naq'a, fa'wasatna bihi jam'a. Diese vier ist tatsächlich in der Reihenfolge so, wie Allah es gegeben hat. Das heißt, erst einmal schlagen sie mit ihren Funken, während sie sich durch die Nacht bewegen, auf die Feinde zu. Danach greifen sie am Morgen an. Danach wirbeln sie den Staub vom Boden auf. Und viertens, dann dringen sie dabei in die Sammlung der in die Ansammlung ihrer Feinde ein. All dies, liebe Geschwister, könnte man sich fragen, warum Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt diese Situation. Und warum ausgerechnet, oder was will Allah azza wa jalla uns damit sagen? Und das finden wir in mehreren Suren des Koran, die insha'Allah bi'idhnillahi ta'ala uns und auch auf uns eines Tages noch zukommen werden, je nachdem wie Allah leben lässt, was den Tafsir angeht, dass wir da weitermachen, dass Allah azzajal etwas einleitet und bei bestimmten Dingen schwört und du danach erst verstehst, warum. Weil wenn Allah azzajal bei einer Sache schwört, liebe Geschwister, dann folgt danach etwas, worüber man sich gut Gedanken machen sollte. Und die Auswahl der Sache, worüber oder bei welcher Sache Allah subhanahu wa ta'ala schwört, kommt auch nicht von ungefähr, wie wir bereits deutlich dargelegt haben. Die Pferde sind ein Geschöpf von Allah subhanahu wa ta'ala. Und eines von denen die Menschen damals wenn wir an unsere Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam denken und an die Zeit der rechtmäßigen und rechtgeleiteten besonnenen Khulafa, Kalifen nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, allen ihnen voran Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. All diese Sahaba, radiallahu anh, die Kämpfe, die sie geführt haben, haben sie auf Transportmitteln geführt, die nichts anderes waren als diese Pferde und diese Kamele. Das heißt, wenn jemand sagt, was haben wir davon? Entschuldigung, wenn jemand sagt, welchen Wert haben diese Tiere überhaupt noch? Dann solltest du wissen, dass die Ländereien in der heutigen muslimischen Welt, die sind befreit worden und erobert worden von diesen entedlen Sahaba zu ihren Zeiten und der Zeiten später auf solchen einfachen Tieren, die wir heutzutage nicht mehr als so besonderes empfinden. Einer möge sagen, heutzutage gibt es bessere Transportmittel und stärkere Transportmittel. Dann sagen wir, okay, kann ja sein. Aber was haben sie uns gebracht, wenn Allah subhanahu wa ta'ala nicht dahinter steht? Allah subhanahu wa ta'ala sagte in der darauf folgenden Ayah, Innal insana li rabbihi lakanud. Al-Insan ist der Mensch. Allah sagt, der Mensch ist seinem Herrn gegenüber wahrlich undankbar. Kanud kommt vom Arabischen, also ist Arabisch, das heißt, der Mensch ist seinem Herrn gegenüber lakanud. Das Wort la lassen wir weg und betrachten jetzt nur das Wort kanud. Das Wort kanud, liebe Geschwister, bedeutet wortwörtlich abschneiden. Abschneiden. Gemeint ist, dass er absolut seinem Herrn gegenüber undankbar ist. Die Regel lautet, wenn wir die meisten Menschen anschauen und wie sie sich Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber verhalten, dann ist es einfach nichts anderes als ein Ausdruck der Undankbarkeit, sei es in Wort oder sei es auch in ihren Taten. Und die Abschneiden heißt es, es ist halt bildlich zu verstehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala gibt einem Gutes und statt dass man Allah dieses Gute mit Dankbarkeit erwidert, hört man auf, dankbar zu sein. Qata'a heißt auch so viel wie aufhören, abschneiden. Das heißt, den Dank, den man Allah eigentlich geben sollte, mit dem hört man auf. Und deswegen heißt dieses Wort auf Arabisch Lakanud. Und auch so hat es Qatada rahimahullah ta'ala im Tafsir wiedergegeben, dass Lakanud bedeutet Lakafur. Und Kafur, das ist auch vielleicht interessant zu wissen, er sagte, das Wort Kanud bedeutet Kafur. Kafur kennen wir vielleicht, kommt vom Wort Kafara. Kafur ist der Kafir zum Beispiel. Ein Kafir, übersetzen wir normalerweise mit der Ungläubige, derjenige, der den Islam abgelehnt hat oder ähnliches. Und dieser Kafir, eine der Bedeutungen von Kafir ist ebenfalls der Undankbare, wie es in diesem Tafsir also wiedergegeben wird. Undankbar ist er seinem Herrn in vielerlei Hinsicht. In vielerlei Hinsicht. Und wenn wir Bezug nehmen wollten auf die Ayat vorher, dann würden wir sagen, er ist undankbar Allah gegenüber dem, was Allah einem an Gutem gegeben hat. Weil die Dankbarkeit, die zeigt sich natürlich dadurch, dass du das, was Allah dir gegeben hat, so umsetzt, wie Allah es will. Egal was es ist, ob es Pferde sind oder ob es Geld ist oder was auch immer, dass du damit das machst, was Allah subhanahu wa ta'ala gerne von dir hätte. Das nennt man Dankbarkeit. Alles andere nennt man Undankbarkeit. Auch wenn du sagst, Alhamdulillah und Dankeschön, ich danke dir Allah, ich lobe dich, oh Allah. Aber du machst nicht das mit deiner Zeit und mit deiner Gesundheit und deinem Körper, das, was Allah subhanahu wa ta'ala von dir will, dann ist das einfach eine Art von Undankbarkeit. Weil für uns, genauso wie die Taten des Herzens zählen, zählen für uns auch die Taten des Körpers und diejenigen Dinge, die du mit deiner eigenen Zunge aussprichst. Der Mensch, mit dem Menschen ist hier prinzipiell der Mensch gemeint, im Sinne von meistens ist das der Fall, oder manche Gelehrte sagen, gemeint ist der Kafir, gemeint ist der ungläubige Mensch, er ist wahrlich seinem Herrn gegenüber Undankbarkeit. Denn die größte Undankbarkeit ist zweifellos, dass Allah, der dich erschaffen hat, und der dich gemacht hat und dich geformt hat und dir denn die Seele in deinen Körper eingehaucht hat, dass er der Erste ist, gegenüber dem du undankbar bist. Obwohl er nichts anderes verlangt hat von dir, als dass du ihn alleine anbetest und niemanden beigesetzt und dass du Das ist alles, was Allah von dir verlangt hat. Dass du Allah alleine anbetest und niemanden an seine Seite stellst. Und wenn du das nicht machst, obwohl es dir nicht schadet und obwohl es dir eigentlich nur von Vorteil ist, dann ist das die große Ungerechtigkeit. Allah sagte in der darauf folgenden Ayah, und er selbst ist darüber wahrlich Zeuge. وَإِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ. Der erste Gedanke, den man vielleicht hat, ist, dass man sagt, der Mensch ist darüber wahrlich Zeuge. Das könnte man als erstes verstehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier vom Menschen spricht. Ich lese doch einmal vor. Der Mensch ist seinem Herrn gegenüber wahrlich undankbar und er ist darüber wahrlich Zeuge. Das Wort also er, dieses Personalpronomen, dieses besitzanzeigende Fürwort, bezieht sich jetzt offensichtlich auf den Menschen. Aber das muss auch nicht der Fall sein. Man könnte auch verstehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala von sich selbst spricht, indem man sagt, der Mensch ist seinem Herrn gegenüber wahrlich undankbar und er, Allah, ist wahrlich darüber Zeuge. Und beide Übersetzungen sind legitim, obwohl die erste die offensichtlichere ist. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala in der 6. Ayah vom Menschen spricht und ebenfalls von der 8. Ayah vom Menschen spricht. Denn es heißt, und er ist sich selbst und er ist darüber wahrlich Zeuge. Das heißt, der Mensch ist gegen sich selbst Zeuge. Durch was er sagt und was er tut, bezeugt er, dass er undankbar ist Allah gegenüber, indem er das, was Allah ihm gegeben hat, nicht damit umgeht, so wie Allah es von ihm möchte. Und weil die nächste Ayah heißt nämlich, und er ist in seiner Liebe zum Besten wahrlich heftig. Und das ist zweifellos, damit ist der Mensch beschrieben, worauf wir jetzt inshallah näher drauf eingehen. Obwohl die meisten Gelehrten, das muss man so sagen, die meisten Gelehrten beziehen die 7. Ayah auf Allah subhanahu wa ta'ala und nicht auf den Menschen. Das heißt, in der 6. Ayah geht es um den Menschen, in der 7. um Allah und in der 8. geht es um den Menschen. Da fällt mir ein an dieser Stelle, natürlich, wenn ich spreche von der 6. Ayah, die 7. Ayah und die 8. Ayah und so, dann kann man das manchmal nicht einfach nachvollziehen. Das liegt einfach daran, dass man natürlich den Text nicht vor Augen hat. Deswegen empfiehlt es sich, dass bevor man in einen Unterricht kommt, wenn man weiß, was gemacht wird, welcher Unterricht drankommt, dass man sich den Text vorher 1, 2, 3 Mal durchliest, weil dann kann man viel einfacher verfolgen, als wenn man den Text zum ersten Mal hört im Unterricht. Deswegen empfehle ich dringend. Jeder weiß, inshallah, dass wir heute, wie gesagt, bei der Surat Al-Adiyat, die Surah Nummer 100, und danach folgt, inshallah, bi-Idhnillahi ta'ala, die Surah 99, Surat Al-Zalzala. Dass man sich das anschaut, in seiner Sprache, die man kennt, dann, wenn man nämlich in den Unterricht kommt, dann sind die Ayat, die sowieso dastehen, die hat man ja verstanden. Und dann kann man sich konzentrieren, auf was der Referent sagt, zusätzlich zu dem, was im Text steht. Weil sonst muss man sich auf zwei Sachen konzentrieren. Auf den Text und das, was der Referent zusätzlich sagt. Das ist ein, denke ich, inshallah, wertvoller Tipp, den man umsetzen sollte. Und in erster Linie, in der 8. Ayah heißt es, und er ist, das heißt der Mensch ist, seiner Liebe zum eigenen Besten wahrlich heftig. Das Beste im Arabischen heißt es Al-Khair. Al-Khair. Al-Khair, auch das Gute. Mit dem Guten, liebe Geschwister, ist hier das Vermögen gemeint. Warum wurde das Vermögen als etwas Gutes bezeichnet? Weil man damit im Allgemeinen alles Gute machen kann. Und deswegen wurde diesem Gut oder wurde das Vermögen als das Gute bezeichnet, weil man, im Endeffekt wird das Vermögen zu etwas Gutem. Stellt euch vor, was man mit Gutem alles machen kann. Man kann damit den Hungernden, seinem Hunger, den Hunger des Hungernden stillen, den Durst des Durstigen stillen. Man kann viele Probleme von Menschen beseitigen. Man kann damit teilweise Streit schlichten. Man kann vieles, man kann Sorgen anderen Menschen wegnehmen, die Schulden haben, die ihre Schulden begleicht und so weiter und so fort. Deswegen das Vermögen, das war jetzt nur der Teil des Geldes. Ansonsten gibt es noch viele andere Arten von Vermögen. In ihm steckt vieles Gutes, obwohl viele Menschen auch mit ihrem Vermögen Schlechtes verursachen. Aber wie gesagt, es geht um die Regel, um was meistens der Fall ist. Der Mensch ist in seiner Liebe zum eigenen Vermögen heftig. diese heftige Liebe, die jeder Mensch teilweise in sich verspürt, ist eine teilweise natürliche Liebe. Das heißt, jeder Mensch liebt natürlicherweise das Vermögen. Es gibt keinen Mensch, der behaupten kann, er mag das Vermögen nicht. Jeder Mensch mag das Vermögen. Jeder Mensch mag Geld. Jeder Mensch würde gerne reich sein. Jeder Mensch würde gerne und so weiter und so fort. Die Frage ist nur, geschieht dies im Rahmen der Gesetze Allah subhanahu wa ta'ala oder ist es eine freie Liebe, mit der man macht, was man will? Zweifellos sind diejenigen Menschen, die gläubig sind, gebunden an den Gesetzen Allah subhanahu wa ta'ala. Und diejenigen Menschen, die vernünftig sind, sie wissen, dass Geldscheine nichts anderes als Papier sind und dass man damit was machen soll, was sinnvoll ist. Und das Geld an sich ist nicht das Ziel. Das Geld an sich anzuhäufen ist nicht das Ziel. Denn du wirst, wenn du gestorben bist, nur von dem Teil etwas gehabt haben, von deinem Geld, was du auch ausgegeben hast für etwas. Und das, was du nicht ausgegeben hast, davon hast du niemals etwas gehabt. Und deswegen, derjenige, der sich von Iman und von Allah subhanahu wa ta'ala kontrollieren lässt, er mag auch das Geld noch, nur seine Ziele sind ganz anders. Er will Geld erwerben, um damit etwas zu machen, was Allah subhanahu wa ta'ala zufriedenstellt. Wie diejenigen Menschen, die arm sind und sich wünschen, reich zu werden, damit sie mit dem Geld gute Taten begehen können. Solche Leute, Allah subhanahu wa ta'ala wird sie für ihre Absichten belohnen. Ganz im Gegensatz zu Leute, die ihr Geld sammeln, um es anzuhäufen. Und wie wir es in einer Sura lesen, يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ. Er denkt, dass sein Geld oder dass sein Vermögen ihm ewiges Leben schenkt. Und manche Menschen sind so, und manche Menschen bekommen nie genug. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sinngemäß, wenn der Mensch oder der Sohn Adams ein Tal voller Gold hätte, dann würde er sich sogar einen zweiten Tal wünschen. Und wenn er zwei hätte, würde er sich einen dritten Tal wünschen. Und nichts wird ihn ruhig stellen, bis auf die Erde. Gemeint ist die Erde, wenn sie ihn eingräbt oder wenn er in der Erde eingegraben ist. Dann wird er erst ruhig sein. Und er ist in seiner Liebe zum eigenen Besten wahrlich heftig. Und diese heftige Liebe, die der Mensch hat, zu seinem Vermögen, diese unkontrollierte Liebe, sie bringt ihn dazu, Allahs Rechte zu vernachlässigen. Allahs Rechte, liebe Geschwister, die von denen du etwas hast und von denen Allah subhanahu wa ta'ala gar nichts hat. Allah subhanahu wa ta'ala Allah nutzt keine gute Tat von dir und Allah schadet keine schlechte Tat von dir. Deswegen gedenke ja nicht, dass wenn du etwas Gutes machst, dass Allah etwas davon hat, einen Nutzen davon trägt und wenn du etwas Schlechtes machst, dass du Allah subhanahu wa ta'ala schadest. Nein, in Wirklichkeit schadest du dir nur selbst durch dein Schlechtes und du tust dir nur Gutes durch dein eigenes Gutes. Und deswegen sagte der Prophet a.s. in einer Überlieferung, نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحْ لِلْرَجُلُ الصَّالِحْ sinngemäß. Heißt es, wie gut dass ein gutes Vermögen doch für einen rechtschaffenden Menschen ist. Das heißt, Halal-Vermögen für einen rechtschaffenden Menschen, das ist wunderbar. Aber sobald es irgendwie nicht mehr stimmt, sobald das Vermögen haram ist oder das Vermögen ist für jemanden, der nicht rechtschaffen ist, dann ist es ein Problem, weil dann wird das Vermögen anders ausgegeben, als Allah subhanahu wa ta'ala es möchte. Insofern ist das Geld an sich kein Problem und reich sein ist kein Problem. Kein Mensch muss in Askese leben, auch wenn es viele Menschen gibt, die diese Lebensweise vorziehen und auch teilweise zu Recht. Aber reich sein an sich ist kein Problem, solange man das Recht Allahs berücksichtigt und damit meine ich natürlich in erster Linie die Rechte der eigenen Familie und die Rechte der armen Menschen, was die Zakat angeht und Sadaqa angeht und Allah weiß am besten Bescheid. طيب. Dann Allah sagte in der 9. Aya, weiß er denn nicht, wenn durchwühlt wird, was in den Gräbern ist, und herausgeholt wird, was in den Brüsten ist. Denkt der Mensch also nicht darüber nach, dass das Geld, was er ansammelt, und sein Besitz, den er hat, dass es einen Tag geben wird, an dem ihm dies alles nichts mehr nützen wird? Vergisst er das? Wenn wir über die Engel sprechen, gibt es manche, die glauben daran, manche glauben nicht. Wenn wir über die Dschinn sprechen, manche glauben daran, manche glauben nicht daran. Wenn wir über den Tag der Auferstehung sprechen, manche glauben daran, manche nicht. Wenn wir über die Hölle sprechen, manche glauben daran, manche nicht. Und so weiter und so fort. Aber es gibt eine Sache, die geschehen wird, an die der Mensch glaubt, ob er will oder nicht. Das Einzige, was er tun kann, er kann es verdrängen. Das ist eben der Glaube an den Tod. Der Tod ist eine Tatsache, der noch kein Mensch entkommen ist. Es gibt keinen Menschen, der dem Tod entkommen ist und kein Mensch, der dem Tod entkommen wird. Nicht einmal diejenigen Menschen, die lange gelebt haben. Das heißt, auch wenn du hunderte von Jahren lebst, wie Nuh alayhi salatu wassalam, der gemäß dem Koran 950 Jahre lang unter seinem Volk gehaust hat, auch dieser ist irgendwann mal gestorben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm barmherzig sein und möge Allah ihm Segen und Heil schenken. Das heißt, das Leben ist irgendwann vorbei und jeder weiß mit Gewissheit, dass das Geld, was er hat und den Besitz, den er sich angehäuft hat und seine Familie, die er hat, seine Ehefrau, seine Kinder und seine Freunde und alle, die er kennt, alle werden ihm dann nichts mehr nützen. Deswegen weiß er denn nicht, wenn durchwühlt wird, was in den Gräbern ist. Das Wort auf Arabisch Bu'thira, das heißt أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. Bu'thira bedeutet so viel wie Uthira, gemeint ist durchwühlen, und das Grab wird so durchwühlt durch ein Erdbeben, dass das, was unten ist, nach oben kommt. Dass die Knochen, die unten waren, der Körper, der unten war, nach oben herausgeworfen wird. Und die Menschen danach, wie es im Hadith überliefert worden ist, heranwachsen. Und dann, wie wir in Surat Al-Qari'ah gelesen haben, يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ, am Tag, an dem die Menschen wie flatternde Motten oder wie zusammengehäufte Heuschrecken sein werden. Warum? Weil erst werden die Menschen aus ihren Gräbern alle nach oben gestoßen durch dieses Erdbeben, von dem Allah subhanahu wa ta'ala im Koran an mehr als einer Stelle spricht. Und dann ist man auf der Erdoberfläche und dann wird man sehen, dass das Leben zu Ende war und jetzt ein neues Leben beginnt, dass das wirkliche Leben ist, das ernstzunehmende Leben ist. Weiß er denn nicht, wenn durchwühlt wird, was in den Gräbern ist? Wir sind damit angesprochen, jeder einzelne von uns. Und das Grab, das ist egal, ob ein Mensch tatsächlich begraben worden ist. Das ist auch hier meistens der Fall. Es gibt aber auch Menschen, die niemals begraben worden sind. Es gibt Menschen heutzutage, die sich einäschern lassen oder von einem Tier aufgefressen worden sind oder was auch immer. Auch diese Menschen werden zweifellos aus der Erde hervorgebracht werden und sie werden zweifellos wieder auferstehen. Und ihr kennt vielleicht die berühmte Geschichte von einem Mann, von dem uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam erzählt hat. Er hat so eine Angst gehabt vor Allah subhanahu wa ta'ala. Kurz vor seinem Tod ist ihm bewusst geworden, dass er so viele Sünden gemacht hat, dass er Angst hatte, dass Allah ihn nach dem Tod wieder auferwecken werde und ihn zur Rechenschaft ziehen werde und in die Hölle werfen werde. Also hat er zu seinen Kindern gesagt, wenn ich gestorben bin, dann nehmt mich und verbrennt mich und verteilt meine Asche hier und da. Schmeißt sie ins Meer, schmeißt sie. Hauptsache, dass ich nicht als ein Körperstück da bin, sodass ich nicht im Leben auferweckt werde. Als er gestorben ist, Allah subhanahu wa ta'ala braucht nur sagen, sei und dann ist er. Allah hat nur gesagt, sei und plötzlich war der Mann schon, er konnte sehen und war mit vollem Körper, stand er vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah hat ihn gefragt, was hat dich dazu gebracht, das zu machen? Und er sagte, oh Allah, meine Angst, die ich vor dir hatte. Ich hatte Angst vor dir, dass du mich zur Rechenschaft ziehen wirst. Und Allah azza wa jal hat ihm seine Sünden vergeben und dafür, dass er Angst vor ihm gehabt hat, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, das ist einer der vielen Hadithe, die zeigen, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er etwas will, dann gibt es nichts, was für ihn zu schwer ist. Es gibt nichts, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht bewältigen kann. Er braucht nur seinen Befehl geben, dann ist es so, wie er es will. Denn Allah sagte, dass die zweite Schöpfung einfacher ist sogar als die erste. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, Allah sagt im Koran. Und sie ist sogar einfacher für ihn als die erste. Das heißt nicht, dass die erste schwer war. Die erste war schon einfach. Allah brauchte nur sagen, sei, da war sie. Aber die zweite Schöpfung, nachdem das Geschöpf schon da ist, es ist jetzt nicht mehr in einem Stück, aber auch nur noch sagen, sei und die Seele einhauchen und das war's. Und der Mensch steht plötzlich vor seinem Herrn und kann sehen, so wie er vorher gesehen hat, sogar noch besser sehen, weil er jetzt alles plötzlich mit dem Auge der Gewissheit sieht. Allah sagt, weiß er denn nicht, wenn durchwühlt wird, was in den Gräbern ist und herausgeholt wird, was in den Brüsten ist. Was sich befindet in unseren Brüsten, liebe Geschwister, sind unsere Herzen. Und in unseren Herzen befindet sich der Iman bzw. der Kufr, möge Allah uns davor bewahren. Der Iman, der Glaube an Allah, subhanahu wa ta'ala, an die Engel und so weiter und so fort, das befindet sich in unseren Herzen. Und das ist es, was am Tag der Auferstehung hervorgebracht wird. Denn in diesem Leben, jeder Mensch kann etwas vorspielen. Jeder von uns, wenn du gefragt wirst, ist er Muslim? Ja, er ist Muslim. Jeder von uns wird gefragt, liebst du den Propheten sallallahu alaihi wasallam? Ja, ich liebe den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Liebst du die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Ja, ich liebe die Freunde. Bist du stolz Muslim? Ja, ich bin stolz Muslim. Alles und so weiter und so fort. Das sind alles Worte. Diese Worte muss er sogar sagen, wenn er Muslim ist. Aber ob diese Worte übereinstimmen mit dem, was im Herzen ist, das ist eine Antwort, das ist eine Frage, deren Antwort an diesem Tag, von dem Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen hat, am Tag, an dem herausgeholt wird, was in den Brüsten ist. Insofern gibt es keinen Grund zur Heuchelei, es gibt keinen Grund, Dinge anderen Menschen vorzuspielen, man soll sich selbst gegenüber ehrlich sein, man soll seine Sünden eingestehen, wie dieser Mann, der sich selbst hat verbrennen lassen, eingestehen, dass er die Sünden gemacht hat, dann hat er vielleicht Hoffnung darauf, dass Allah ihm vergibt. Aber wenn er nicht einmal eingesteht, dann ist er weit entfernt vom Weg der rechtgeleiteten Menschen. Allah sagt, ihr Herr wird an jenem Tag ihrer wahrlich kundig sein. Ihrer, das heißt den Menschen gegenüber. Das heißt, ihr Herr, der Rabb, subhanahu wa ta'ala, der Rabb ist derjenige, der uns erschaffen hat, der uns versorgt, der für alle unsere Angelegenheiten ordnet und bewältigt. Er ist derjenige, der an jenem Tag sich wirklich über uns auskennen wird. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Tag betont und dass er sich an diesem Tag besonders auskennt, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala sich immer auskennt über uns. Er weiß über alles uns Bescheid. Er hat ja in einem Buch bei sich aufgeschrieben, 50.000 Jahre bevor Himmel und Erde erschaffen hat, was geschehen wird. So jedes Blatt, das vom Baum herunterfällt, Allah wusste, wann es herunterfällt und von wo und wo es hinfällt. Und trotzdem, warum bestimmt er diesen Tag besonders? Dieser Tag, weil das der Tag ist, an dem die Menschen belohnt bzw. bestraft werden für das, was sie gemacht haben. Und der Mensch ist ein Sklave Gottes. Der Mensch ist ein Diener Gottes. Der Mensch braucht nicht überheblich sein. Und der Mensch soll einsehen, dass er erschaffen ist. Und er soll einsehen, welchen Rang Allah ihm gegeben hat, damit er sich nicht selbst erniedrigt und auf die Stufe der Tiere hinabsteigt. Und damit er auch nicht selbst über sich selbst überschätzt und er überheblich wird und im schlimmsten Falle, wie manche Menschen sogar, sich auf die Stufe Gottes, wal'iyadhu billah, stellen, sogar noch höher, wie im Falle von Pharaon. Möge Allah ihn verfluchen und er ist verflucht worden. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn der Mensch seine wahre Stellung erkannt hat, wenn der Mensch erkannt hat, wer er ist, was seine Aufgabe ist, warum er in diesem Leben lebt und wenn er so lebt, wie er zu leben hat, dann ist er zufrieden. Ansonsten, wenn er nicht zufrieden ist, wenn der Mensch nicht zufrieden ist mit sich selbst und seiner Situation, dann hat er irgendetwas falsch gemacht. Dann lebt er nicht, wie Allah es von ihm verlangt hat. Dann lebt er nicht, wie Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn der Mensch irgendetwas anderes macht, als Allah es von ihm verlangt hat, dann ist er vergleichbar mit einer Maschine, die anders verwendet wird, für was sie eigentlich hergestellt worden ist. Die Maschine geht kaputt. Und der Mensch, wal'iyadhu billah, er wird nicht nur in diesem Leben kaputt gehen, sondern wird dann auch im nächsten Leben kaputt gehen. Deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns immer den richtigen Weg weist, damit wir immer zufrieden sind mit dem, was er uns gegeben hat, damit wir immer in diesem Leben recht geleitet sind, das heißt, uns recht leiten lassen von den Worten des Koran al-Karim. Rechtleitung bedeutet, dass du dich orientierst an dem, was Allah gesagt hat, an dem, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Leben vorgelebt hat. Wenn du dich daran orientierst, geht es dir gut. Sobald du abschweifst von diesem Weg, hast du Kopfschmerzen, hast du Unzufriedenheit, hast du seelische Probleme, hast du Kummer, hast du Sorgen. Und all dies hast du, wenn du nur abschweifst vom Weg von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns seine Rechtleitung gewährleisten, denn er ist derjenige, der zum Stand ist und er ist derjenige, der darum zu bitten haben. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.